Ein Matrose berichtet über ein eindrückliches und gefährliches Manöver mit einem Kriegsschiff. Nebelschwaden erschwerten die Sicht und deshalb blieb der Kapitän auf der Kommandobrücke, weil es wurde gleichzeitig auch dunkel. Und dann wollte er natürlich die Übersicht behalten, dass da nichts geschieht. Und dann plötzlich ruft er raus, guckt da, der ja sehen muss, was da alles sichtbar wird auf dem Meer. Licht, Steuerbord voraus. Bleibt es stehen oder bewegt es sich, fragt der Kapitän. Nein, es bleibt stehen. Gut, dann soll er ihm signalisieren, er soll ausweichen, wir 20 Grad den Kurs ändern, sonst gibt es eine Kollision. Dann kommt das Zeichen zurück, wo es heißt, nein, weicht ihr 20 Grad aus. Dann sagt der Kapitän, er soll sofort sagen, er sei ein Kapitän und er soll jetzt diese 20 Grad weichen. Dann sagt er, ich bin ein Korporal und er würde empfehlen, diese 20 Grad zu weichen. Und dann sagt der Kapitän, ich bin ein Kriegsschiff und er soll 20 Grad weichen. Und dann kommt das Signal zurück, ich bin ein Leuchtturm. Und dann sind sie 20 Grad gewichen. Die Sturheit und der Stolz dieses Kapitäns hätte fast dazu geführt, dass sein Schiff aufläuft und beschädigt wird. Sturheit hat schon manchen ins Verderben geführt. Im Duden für Sinn- und sachverwandte Wörter werden folgende Synonyme für das Wort stur empfohlen. Planmäßig, unzugänglich, wie ein Bock. Das kennen wir ja, wenn wir sagen wollen, dass einer wirklich stur ist, was sagen wir dann? Das ist ein sturer Bock. Also sturer Bock. Aber nicht dieser sture Bock hat mich zu dieser vielleicht etwas speziellen Überschrift geführt. Gott ist nicht stur, sondern dieser Begriff unzugänglich. Gott ist nicht unzugänglich. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Und das möchten wir heute Morgen an einer Begebenheit aus dem Leben von Jeremia anschauen. Jeremia lebt in einer politisch sehr schwierigen Zeit. Das Nordreich wurde bereits 722 vor Christus deportiert von den Assyrern, verteilt in verschiedene Länder. Also da haben wir das Südreich. Und das geht dann weiter mit dem Stamm Benjamin und dem Stamm Juda. Und die 10 Stämme Israel sind hier deportiert. Das wussten die Könige alle schon, was da geschehen war. Und nun ist hier der Jeremia, der berufen wird im Jahr circa 627 vor Christus. Er war Prophet der Völker und als er berufen wurde, wollte er wie Mose eigentlich Gott sagen, du komm, nimm doch einen anderen. Er sagt, ach Herr, du mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung. Er fühlte sich zu jung, kann nicht reden. Aber das beeindruckt Gott nicht. Gott wollte mit Jeremia arbeiten. Übrigens ist das interessant, nur so nebenbei mal bemerkt, mit wie vielen jungen Menschen Gott arbeitet. Ihr müsst einmal durch die Bibel gehen und mal schauen, wie viele junge Leute Gott beruft. Da habe ich manchmal gedacht, als ich als Pastor begonnen hatte, da war ich schon über 30 Jahre alt. Schon gegen 35. Da war ich immer noch jung. Natürlich war ich jung. Aber von Leuten, die Gott berufen hat, war ich schon steinalt. Und wir tun so, wie wenn man erst ab 50, 60 dann quasi zur Entfaltung kommt. Weit gefehlt. Gott handelt eben manchmal nach anderen Maßstäben. Jedenfalls hat Gott Jeremia gesagt, ich will mit dir arbeiten. Das hat er fast 50 Jahre lang getan. Die Botschaften, die er im Auftrag Gottes weitergeben musste, waren selten willkommen. Und deshalb wurde er verspottet, verfolgt, eingesperrt, verleumdet und mit dem Tod bedroht. Am Ende seines Lebens verschleppte man ihn nach Ägypten und eine Überlieferung sagt, dass man ihn dort dann gesteinigt hätte. Wie stark Jeremia diesen Dienst belastete, gibt er uns selber Einblick in seine Gedanken und seine Nöte im Jeremia-Buch. Er sagt, verflucht sei der Tag, und das klingt in unseren Ohren vielleicht fast gotteslästerlich. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, ausgelöscht der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte. Warum musste ich den Mutterschoß verlassen, um nichts als Elend und Kummer zu erleben und in Schande zu enden? Da sehen wir, was für ein schwieriger Dienst Jeremia zu erledigen hatte. Mit anderen Worten, am liebsten wollte er überhaupt nicht geboren sein. Und er hat sogar erwogen, sich von Gott zu lösen. Er sagte das ganz offen, aber wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinem Auftrag reden, dann brennt dein Wort in meinem Innern wie ein Feuer. Er kann nicht anders. Er kann nicht schweigen, selbst wenn er wollte. Gottes Wort ist dermaßen real und klar für ihn, dass er nicht schweigen kann. Und jeder Versuch, sich dagegen zu wehren, ist erfolglos. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, um es zurückzuhalten. Und ich kann es nicht. Stellt euch mal vor. Der Prophet hat alles daran gesetzt, zurückzuhalten, und er kann es nicht. Und wir werden heute eine Begebenheit im Leben des Jeremia genauer betrachten und erfahren dabei etwas sehr Wichtiges über Gott, das sehr faszinierend ist. Und ich lese diesen Abschnitt im Jeremia Kapitel 18, Vers 1 bis 12. Das Wort des Herrn erging an mich, an Jeremia. Er sagte zu mir, geh hinunter zum Haus des Töpfers. Dort wirst du hören, was ich zu dir zu sagen habe. Ich ging hin und fand den Töpfer bei seiner Arbeit an der Töpferscheibe. Wenn ihm ein Gefäß unter den Händen misslang, dann machte er aus dem Ton ein anderes, ganz wie er es für richtig hielt. Da ging das Wort des Herrn an mich, der sagte, kann ich es mit euch Leuten von Israel nicht genauso machen? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Einmal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es ausreißen und zerstören will. Wenn dann aber dieses Volk sich ändert und sein böses Treiben lässt, tut es mir leid und ich führe nicht aus, was ich ihm angedroht habe. Ein anderes Mal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es aufbauen und fest einpflanzen will. Wenn dann aber dieses Volk tut, was mir missfällt und mir nicht gehorcht, dann lasse ich nichts von all dem Guten kommen, das ich ihm versprochen hatte. Sag also zu den Leuten von Juda und den Bewohnern Jerusalems, so spricht der Herr, ich mache einen Plan gegen euch und bereite das Unglück vor, das ich über euch bringen will. Kommt doch zurück. Kommt doch zurück von eurem verkehrten Weg. Ändert euer Leben und Tun. Aber sie werden antworten. Daraus wird nichts. Wir werden unsere eigenen Pläne ausführen und so böse und starrsinnig sein, wie es uns gefällt. Zunächst zeigt uns dieser Abschnitt, wie Gott seine Gedanken weitergibt. Das wäre allein für sich schon faszinierend. Er verkündigt nicht durch Worte allein, sondern er gebraucht Bilder und hier sogar eine Töpferei. Jeremia soll zuerst in diese Töpferei gehen und dem Töpfer zusehen. Und nachdem er eine Weile zugesehen hat, ich nehme an, das war ziemlich lang, dann wird Gott zu ihm sprechen. So wollen wir doch einmal sehen, wie das geht bei einem Töpfer. So, das war nur eine Minute und ich denke, der Jeremia ist vermutlich ziemlich lang dort gesessen und hat zugesehen. Wenn ihm ein Gefäß unter den Händen misslang, dann machte er aus Ton ein anderes, ganz wie er es für richtig hielt, der Töpfer. Doch dann sprach Gott zu ihm und sagt: Kann ich es mit euch Leuten von Israel nicht genauso machen wie der Ton in der Hand des Töpfers? So seid ihr in meiner Hand. Wie der Töpfer mit dem Ton verfährt, so kann Gott mit seinem Volk verfahren. Er ist souverän und kann so handeln, wie er es für richtig hält. Schließlich ist er Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er kann tun und lassen, was er will. Er könnte, wenn er wollte, so könnte Gott willkürlich handeln. Aber das tut Gott nicht. Das ist ja das Faszinierende. Gott ist, obwohl er ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, handelt er nicht willkürlich. Das heißt, er ist nicht unberechenbar in seinen Handlungen. Eigentlich, und das wissen wir alle, im Grunde möchte Gott, dass es aus diesem Ton ein schönes Gefäß wird. Das ist seine Absicht. Jedoch ist das Gefäß Israel im jetzigen Zustand komplett misslungen. Statt Gott zu vertrauen, verehren sie andere Götter, andere Gottheiten. Er sagt: Mein Volk aber hat mich vergessen. Es opfert Göttern, die keine sind. Das ist noch das Blödste, was man machen kann. Göttern opfern, die keine sind. So eine Sisyphus-Sache. Von ihnen verführt, begann es auf seinem Weg zu stolpern, ja, seinen Weg zu verlassen und in die Irre zu gehen. Es ist eine unglaubliche Tragik, was sich im Volk Israel abspielt. Das Gebilde aus Ton, das hier entstanden ist, ist ein hässliches und ein unansehnliches Gefäß. Und nun macht Gott etwas Unglaubliches klar, nämlich, selbst wenn das Gefäß misslungen ist, er will den Ton nicht wegwerfen. Ist euch das aufgefallen? Was macht denn der Töpfer? Und vielleicht musste das Jeremia ganz deutlich sehen, dass der Töpfer denselben Ton in die Hände nahm, mit demselben Gefäß, das misslungen war, den Ton nochmals zusammenknetet und ein neues Gefäß daraus macht. Also der Ton wird nicht weggeworfen, sondern es wird etwas Neues gestaltet. Das ist ein unglaublich starkes Bild, eine unglaublich starke Aussage. Er knetet den Ton zu einem Klumpen und startet noch einmal. Aus demselben Ton kann er ein außerordentlich schönes Gefäß gestalten. Doch an einem Punkt wird das Bild des Töpfers und des Tons gesprengt. Denn der Ton, von dem Gott hier spricht, also vom Volk Israel, der wurde nicht durch die Hand Gottes hässlich. Es war kein Fehler des Töpfers, dass das Gefäß so misslungen war. Sondern hier bekommt der Ton quasi, ist der Ton quasi lebendig. Der Ton entzieht sich dem Töpfer. Deshalb wird das Gefäß so verunstaltet. Es will sich nicht bilden lassen. Das sprengt das Bild hier. Natürlich der Ton des Töpfers, da ist der Töpfer mehr oder weniger schuld. Oder vielleicht manchmal auch das Tongemisch, ich bin nicht vom Fach. Aber so, man könnte ja sagen, ja gut, wenn Gott dieses Gefäß formt und es, nicht, es misslingt, dann ist ja Gott schuld. Nein, hier wird das Bild aufgebrochen. Dieser Ton ist lebendig. Dieser Ton hat sich verselbstständigt. Dieser Ton hat sich im Grunde dem Schöpfer entzogen. Er widersetzt sich dem Töpfer. Er lässt sich nicht formen. Und damit Gott aus demselben Ton ein neues Gefäß gestalten kann, muss der Ton sich gestalten lassen. Er muss dem Töpfer hinhalten. Er muss bereit werden, sich von Gott formen zu lassen. Der Ton muss umkehren. Und so sagt Gott: Kommt doch zurück von eurem verkehrten Weg, ändert euer Leben und tun. Das muss Israel tun. Würden sie umkehren, dann würde sich ihr Leben und ihr Schicksal fundamental verändern. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass es seinem Volk gut geht. Das sagt er übrigens auch dem Propheten Hesekiel. Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss, sagt Gott, der Herr? Nein, nein. Ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Darüber freut sich Gott. Gott denkt nicht ständig darüber nach, wie er uns eine Falle stellen kann oder wie er uns irgendwie in die Irre führen kann, sondern Gott denkt daran, wie er uns zurückbringt von unseren Irrwegen. Er will nicht den Tod des Gottlosen, sondern er will, dass der Mensch lebt. Gott möchte heilen und nicht richten. Doch dass er heilen kann, muss der Ton sich vom Töpfer formen lassen. Eines ist hier ganz klar. Selbst wenn mein Leben komplett verpfuscht, unwürdig, unansehnlich und beschämend ist, wenn ich mein Leben sozusagen an die Wand gefahren habe, dann kann Gott aus meinem Leben wieder etwas ganz Neues gestalten. Das ist die großartige Botschaft, die Gott hier seinem Volk weitergibt. Und die gilt auch für uns. Wenn du etwas in deinem Leben hast, das sieht man dir vielleicht nicht an. Aber wo du denkst, im Grunde genommen, wenn ich vor Gott stehe, das ist eine Riesenkatastrophe. Ich verberge das von Gott und vor den Menschen. Aber Gott kann aus diesem Riesenchaos etwas ganz Neues gestalten. Etwas Neues werden lassen. Und das ist auch ermutigend für, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, die noch so abgefahren sind, die noch so unten sind im Leben. Es gibt genügend Beispiele von Menschen, die völlig kaputt am Boden gelegen sind und die Gott wieder aufgerichtet hat. Warum? Weil sie zu ihm zurückgekommen sind. Weil sie hingehalten haben und sich von Gott formen ließen. Das sagt übrigens auch Paulus, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das sind die wahren Absichten Gottes. Er will heilen und retten. Seine Liebe ist so groß, dass er alles daran setzt, um Menschen zu verändern, damit sie für ihr Leben eine positive Perspektive haben. Für dieses Ziel hat er seinen eigenen Sohn gegeben, den Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Egal, ob du dein Leben an die Wand gefahren hast, heute ist der Tag, an dem du zu Gott kommen kannst und er dich neu gestaltet. Zu Gott kommen heißt für uns heute, in unserer Zeit, dass du dein Leben Jesus anvertraust. Gott wird einen neuen Start mit dir machen. Gott ändert seinen Plan. Gott erklärt noch, wie er seine Pläne ausführt und beeinflussen lässt. Einmal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es ausreißen oder zerstören werde. Das kann zum Beispiel sein, wenn das Volk reif zum Gericht ist. So kann Gott die Zerstörung planen. Er sagt aber auch, ein anderes Mal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es aufbauen und fest einpflanzen will. Und warum Gott ein Volk zerstört und ein anderes aufbauen will, können wir in den meisten Fällen nicht sagen. Wir können nur Vermutungen anstellen. Aber eines ist sicher, da bin ich felsenfest sicher. Gott wird seine Gründe für jede Entscheidung haben, die er trifft. Und jede Entscheidung, die Gott trifft, ist richtig. Sein Urteil stimmt. Ob ich das begreife oder nicht, das ist irrelevant. Gott hat Recht in seinem Urteil. Und wehe dem, der Gott, und der es wagt, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Jesaja sagt, wehe dem Menschen, der seinen Schöpfer zur Rechenschaft zieht, also ihn auf die Anklagebank setzt. Aus Erde ist er gemacht. Vor dem, der ihn geformt hat, ist er nicht mehr als eine Tonscherbe. Sagt vielleicht der Ton zum Töpfer, was machst du da? Hält er ihm vor, was du formst, ist misslungen? Gott kann gestalten, wie er will und bestimmen, was er will. Doch was Gott über sein Volk bestimmt oder über ein Volk oder auch über unser Leben, muss nicht eintreffen. Denn Gott ist bereit, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Er ist bereit, darüber zu sprechen. Er lässt sich beeinflussen, denn er ist nicht stur. Gott ist nicht unzugänglich. Sagt er über ein Volk, dass er es ausreißen und zerstören will, so lässt sich Gott umstimmen. Wenn dann dieses Volk sich ändert und sein böses Treiben lässt, tut es mir leid und ich führe nicht aus, was ich ihm angedroht habe. Also wenn die sich ändern, dann mache ich das nicht, was ich vorhatte. Dann führe ich das nicht aus. Dann erbarme ich mich lieber. Gott hält also an seinen ursprünglichen Entschluss nicht fest. Er ändert seinen ursprünglichen Plan sogar. Ninive, haben wir schon gehört, ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Jona verkündet der Stadt, in 40 Tagen wirst du zerstört sein. Und zwar verkündigt er nur Gericht. Er sagte nicht, wenn ihr Buße tut, dann wird sich Gott erbarmen. Nein, er sagte in 40 Tagen und Ninive ist flach. Und jetzt nahmen diese Leute von Ninive den Jona ernst. Sie fasten und beten. Sie ändern sofort ihr Leben mit der Absicht, dass sie sagen, vielleicht lässt Gott sich umstimmen, vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Vielleicht. Und tatsächlich, Gott lässt sich beschwichtigen und er ließ von ihnen ab. So heißt es, Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten, da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohungen nicht aus. Er hat es nicht gemacht. Übrigens, hat jemand eine Idee, wo das prinzipiell auch genauso funktioniert? Wo funktioniert das so? Ganz einfach. Wo finden wir genau die Situation? Es ist ein Volk verurteilt und es kehrt um und Gott schenkt Leben. Bei jedem Menschen. Jeder Mensch ist verloren. Über jedem Menschen steht das Urteil der Verdammnis. Aber wenn der Mensch sich Gott zuwendet, wenn er zu Jesus kommt, dann wird Gott die Strafe nicht ausüben über mir. Das heißt, Jesus hat sie für mich dann übernommen. Ist genau das. Ist genauso aktuell heute für jeden Menschen. Jona ärgerte sich darüber. Wie kann er das machen? Ich hab's ja gewusst, sagt er. Und voller Zorn sagt er, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja nach Spanien fliehen. Deshalb wollte ich gar nicht dahin, wo du mich hingeschickt hast. Ich wusste es doch. Du bist voller Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Das ist ein Blödsinn. Ich gehe nach Ninive, 40 Tage schreie ich, das geht unter und dann bin ich der Blamierte. Und tun die noch Buße und du erbarmst dich wieder. Ich hab's gewusst. Du bist gnädig und barmherzig. Warum denn? Was denken die anderen, was das für ein Prophet ist? Der hat das nicht verkraftet, dass Gott nicht stur ist. Leider ist das Volk Israel einen anderen Weg gegangen als Ninive. Es kann nämlich auch umgekehrt gehen. Wenn Gott sich entschließt, ein Volk aufzubauen und es fest zu gründen, was er ja für das Volk Israel wollte, aber das Volk von ihm abfällt. Wenn dann dieses Volk tut, was mir missfällt und mir nicht gehorcht, dann lasse ich nichts von all dem Guten kommen, das ich ihm versprochen hatte. Das geht nicht. Und leider ist das Volk Israel ein Beispiel für diesen Fall. Gott wollte dieses Volk aufbauen, er wollte es ihnen gut gehen lassen, aber sie wollten nicht auf Gott hören. Und trotzdem, und das ist das Unglaubliche, trotzdem, Gott würde ihnen nochmals eine Chance geben. Nochmals eine Chance. Israel hatte viele Chancen. Er würde nochmals eine geben. Er würde nochmals starten, so quasi eine Art Reset machen. Ich habe ja hier so einen Apparat in der Hand und hier hat es so einen Knopf, da hat es einen Reset. Und wenn ich irgendetwas Chaotisches mache an diesem Gerät und ich weiß nicht mehr ein noch aus, wie ich das retten soll, was mache ich? Ich drücke Reset. Fast an jedem Gerät heute habt ihr einen Reset-Knopf. Dann beginnt man nochmals von vorne. Dann wird das System neu geboten, neu gestartet. Gott war bereit, mit Israel einen Reset zu machen, es wieder aufzubauen, obwohl sie sich von ihm gelöst hatten. Er wäre bereit gewesen, nochmals sich zu erbarmen. Aber die Reaktion auf Gottes Liebeserklärung ist schockierend. Daraus wird nichts, sagen sie. Wir werden unsere eigenen Pläne ausführen und so böse und starrsinnig sein, wie es uns gefällt. Boah. Also, das sagt Gott, dass sie das sagen, oder? Durch den Propheten. Vielleicht hat das mit den Worten der Leute, das ist ja nur das, was sie wirklich aussagen. Es könnte ja sein, dass die Leute für diese Aussage ganz schön fromme Worte hätten benutzen können. Aber Gott sagt, das sagen sie. Es geht an uns vorbei, was du sagst. Wir leben, wie wir wollen. Wir tun, was wir wollen und wir bleiben sture Böcke, solange wir das wollen. Und egal, was du sagst, wir leben, wie es uns passt. Das können wir übrigens auch als Christen, das können wir auch als Nicht-Christen. So leben, wie es uns passt. Schade. Gott hätte sich so gern mit sich reden lassen. Ich bin richtig begeistert über unseren Gott. Bei ihm steht nicht ein Gesetz im Vordergrund. Er will das Beste für den Menschen. Zuerst einmal für das Volk Israel, er will das Beste für den Menschen. Wenn wir uns von ihm weit entfernt haben, wenn wir vor Gott schuldig geworden sind, sodass er uns richten muss, dann gibt es einen Ausweg. Einen Ausweg, der wirklich funktioniert. Es ist der Weg zurück zu Gott. Und da könnt ihr nun die Bibel von hinten nach vorne lesen. Die werden immer wieder Beispiele dafür finden, wie Gott sich erbarmt. Da denken wir nur an das hervorragende Beispiel vom verlorenen Sohn. Was macht der Vater? Der Sohn geht weg, der Vater lässt ihn gehen. Was macht der Vater? Er wartet. Er wartet und wartet und wartet. Warum? Weil es ihn freut, wenn er sich erbarmen kann, weil er sich freut, wenn sein Sohn, der sein Leben verpfuscht hat, wieder neu anfangen kann. Es ist der Weg zurück nach Gott, der einzige Weg, der zu einem guten Resultat führt. Das ist möglich, weil Gott nicht stur ist. Er ist nicht unzugänglich, sondern er ist zugänglich. Gott lässt mit sich reden. Er ist bereit, gesprochene Urteile zu verändern und er kann aus einer komplett verfahrenen Situation etwas ganz Neues hervorwachsen lassen. Deshalb haben wir manchmal Menschen, die eine Vergangenheit haben, da bekommt man fast das Erbrechen. Und dann staunt man, was Gott aus diesem Leben macht. Wo es dann einem vielleicht dem einen oder anderen so gehen kann wie Jona. Er sagt, was ist da eigentlich los? Doch eine Sauerei. Was er gelebt hat und jetzt ist er im Reich Gottes, erreicht er mehr als ich, der ich immer brav war. Gott schafft Neues. Und wir können zu Gott kommen. Du kannst heute zu Gott kommen. Und wenn du noch irgendwo eine Schublade hast, die du weißt, eigentlich hättest du die schon lange mal öffnen sollen vor Gott, dann zieh die doch jetzt mal auf. Im Hebräerbrief heißt es, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das ist doch unglaublich. Lesen wir doch das miteinander. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ein Gott, der nicht stur ist, sondern ein Gott, der mit sich reden lässt. Ein zugänglicher Gott. Wir dürfen vor deinen Thron kommen. Und du erbarmst dich. Du erbarmst dich, wenn wir mit unserer Schuld zu dir kommen. Du bist bereit, mit uns nochmals zu starten. Du bist bereit, aus einem verpfuschten Leben etwas Wunderbares werden zu lassen. Das Einzige, was wir tun müssten, ist dir hinhalten. Bereit sein, uns formen zu lassen von dir. Ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit und dass du deinem ganzen Wort, durch dein ganzes Wort hindurch zeigst, dass du ein Gott des Erbarmens bist, dass du Freude hast, wenn du helfen kannst, dass du lieber heilst als richtest. Ja, Herr, und schenke, dass wir das auch nutzen und ernst nehmen, dass wir vor deinen Thron kommen, Thron der Barmherzigkeit, und dass wir deine Hilfe erfahren. Amen.